Vor 2 Wochen hat der Marco uns erzählt, gepredigt davon, vom Ende des 6. Kapitels im 1. Korintherbrief, dass wir Gottes Tempel und Heiligtum sind. Und dass das auch Folgen hat natürlich, wenn wir mit diesem Tempel schlecht umgehen. Und er hat auch gesagt, dass die Intimität in der Ehe oder auch außerhalb der Ehe so eine unlösbare Verbindung schafft und hat uns davor gewarnt, auch, dass wir diese Verbindung leichtfertig oder auf falsche oder schlechte Weise eingehen, weil das Folgen hat. Und heute geht es um die Fortsetzung davon im Kapitel 7, die Verse 1 bis 16 über die Ehe. Es ist kein langer Text. Ich werde ihn wieder in 3 Punkte gliedern, aber zuerst möchte ich ihn euch vorlesen. Paulus schreibt an die Korinther da: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, also wir gehen davon aus, dass es mehrere Briefe zwischen Paulus und den Korinthern gegeben hat, als wir haben in der Bibel die 2, weil er sich auf einen Brief bezieht, den er von ihnen bekommen hat. Ja. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil er euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünschte aber, dass alle Menschen wären wie ich. Er meint jetzt ehelos. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Den Verheirateten aber gebiete ich, nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den Übrigen aber sage ich nicht daher, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder und die Schwester, sie ist in diesen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat Gott uns doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst. Noch bevor ich das in 3 Punkte einteile, fällt etwas total auf. Also mir fällt da etwas total auf. Und das ist in dem Sinn der Überpunkt über dem allen. Es ist dort eine hundertprozentige Gleichbehandlung von Mann und Frau der Fall. So oft betont der Paulus, dass Männer und Frauen unterschiedliche Gaben haben, unterschiedliche Aufgaben deswegen auch von Gott bekommen haben, eine unterschiedliche Rolle auch einnehmen sollen in der Familie und in der Gemeinde. Aber da wird in allen Versen hundertprozentig gleich gesagt. Da sagt er, alles, was er zum Mann sagt, sagt er auch zur Frau. Das fällt total auf, dass immer beides gleich gemeint ist. Und das ist umso erstaunlicher, wodurch in der Kultur, wo der Paulus war, das überhaupt nicht so war. Da hat es keine Emanzipation gegeben, keine Gleichberechtigung, gar nichts. Da war das ganz klar, Die jüdische Kultur war eine sehr patriarchalische Kultur und auch bei den Griechen hat es nicht so viel anders ausgeschaut. Das haben zum Beispiel nur die Männer Bürgerrecht gehabt. Von der Demokratie, von der wir reden, die hat auch nur für die Männer und auch nur für die richtigen Bürger gegolten, nicht für alle, die dort waren. Und für Frauen sowieso nicht. Also das fällt total auf, dass Paulus da Männer und Frauen komplett gleich anspricht in dieser Sache. Wir sehen auch, dass dort, wo Jesus mit der Ehebrecherin konfrontiert war, auch im jüdischen Gesetz steht, dass für Ehebruch beide verantwortlich sind und beide gleich bestraft werden. Und was ist? Die Frau bringen sie her, sie sagen, bei frischer Tat ertappt und wo ist der Mann? Das heißt, auch dort war eine Kultur, die Männer und Frauen unterschiedlich behandelt hat. Umso erstaunlicher ist es, dass er da in dieser Sache das ganz gleich sieht. Ihr könnt die Verse durchschauen, es gibt nichts, was er von Frauen, den Frauen sagt, was er nicht auch gleich im nächsten Vers den Männern sagt und umgekehrt. Das ist schon sehr bemerkenswert für mich. In Paulus wird dir oft vorgeworfen, dass er da vor allem von Kritikern außerhalb des Glaubens, dass er da eine falsche Sicht hat, dass er Frauenverachter und das alles war. In dem Text ist es ganz klar, dass er gleiche Verantwortung beiden zumisst und sie gleich auffordert. Genau. Und meine drei Punkte sind, als erstes, was er da beschreibt in den ersten 9 Versen, da beschreibt er eine volle gegenseitige Hingabe in der Ehe. Und über das werden wir dann gleich weiter noch reden. Der zweite Punkt, den er macht, der kommt dann erst später am Bildschirm, ist, ihr habt es gehört, wir sollen uns nicht scheiden lassen und wenn, dann auch nicht neu heiraten. Das steht so da und wir werden auch darüber noch sprechen, warum das Gott so wichtig ist. Und dann gibt es auch noch eine Ausnahme von diesem Scheidungsverbot, die er macht in den letzten 3 Versen, Glenki, über die werden wir dann auch noch kurz sprechen. Aber kommen wir zu dem ersten Punkt. Danke, mein Schatzel hat mir Wasser gebracht. Diese Verse 1 bis 9, und wenn man das liest, es ist ja eigentlich unerhört. Das darf man ja heute gar nicht sagen. Aber ich sage es trotzdem, weil es in der Bibel steht. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann, ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang. Das klingt ja eigentlich nach Sklaverei, oder? Das klingt nach Leibeigenschaft. Wo bleibt da die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Würde, wenn einer nicht über seinen Leib verfügt, sondern seinen Ehepartner? Ist das überhaupt akzeptabel so? Das müsst ihr einmal auf der Zunge zergehen lassen, was da steht. Man hört nicht oft von dem Vers. Ja? Und ich möchte euch jetzt herausfordern zu einer komplett neuen Sicht. Vielleicht ist sie für dich ganz neu, vielleicht hast du das in deinem Herzen auch schon so gespürt, aber ich sage es jetzt einmal so und ich schreibe es auch da her, du bist Gottes Geschenk an deinen Ehepartner. Jetzt rede ich einmal zum Mann, aber ihr habt es gesehen in dem Text, es ist vollkommen symmetrisch, es wird das Gleiche zur Frau gesagt, dass ich werde einmal das und einmal das Beispiel nehmen, es ist immer beides gemeint, deine Frau ist ein Kind Gottes, wenn du in einer gläubigen Beziehung und Ehe bist. Das heißt, wenn sie ein Kind Gottes ist, dann heißt das, sie ist eine Königstochter. Was ist eine Königstochter? Eine Königstochter ist eine Prinzessin. Und diese Prinzessin wird von ihrem König geliebt, aus ganzem Herzen. Und was macht er? Er schenkt ihr die. Du bist der, durch den Gott ihr so viel Gutes schenken will und kann. So viel Gutes, was Gott einer Frau tun kann und will, das möchte er ihr durch ihren Ehemann schenken. Umgekehrt natürlich auch. Der Mann ist ein geliebtes Kind Gottes, wenn er gläubig ist. Und seine gläubige Frau ist Gottes Geschenk an ihn. Und dein Auftrag, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, der Auftrag ist eigentlich ein Vorrecht. Es ist eine riesige Verantwortung, die du hast. Du hast 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Gelegenheit, eine Prinzessin oder in dem Fall einen Prinzen, je nachdem in welche Richtung man schaut, zu ermutigen, ihn aufzubauen, sie anzuerkennen, ihr Hilfe zu geben, ihr Trost zu geben. Aber wie habe ich das formuliert? Nicht einfordern, sondern schenken. Wir schauen jetzt nicht auf das, was der andere mir geben soll, was mir vom anderen zusteht, was mein Recht ist, sondern wir schauen auf das, was ich dem Partner schenken kann, was ich für ihn sein kann, was ich ihm geben kann. So ein schönes Beispiel haben wir vor ein paar Jahren da in der Gemeinde erlebt mit Tim und Moni. Kennt ihr sie noch? Eine Rindlisbacher Tochter, die Moni. Und der Tim war ihr junger Verlobter. Und der ist aus einer Szene gekommen, aus, weiß nicht wo, aus, ich weiß gar nicht genau, woher er ist, irgendwo aus einer deutschen Großstadt. Und der hat alles, Piercings im Gesicht gehabt, genau. Da auf die Lippen und die Nase und die Ohren und überall. Und die haben gedacht, das schaut aber wild aus, gell? Aber sie waren beide gläubig und sie sind so zueinander gestanden, so lieb. Und ich kann das jetzt deswegen sagen, weil sie uns das selber dann erzählt haben nach der Hochzeit. Sie hat das nie von ihm gefordert, aber sie war nie ganz glücklich mit dem, ja, was er da, bevor er sie kennengelernt hat, sich da alles ins Gesicht geschnallt hat. Und er hat am Tag vor der Hochzeit hat er das alles abmontiert. Und er ist am Hochzeitstag aufgetaucht, komplett eisenfrei. Und hat das ihr als Geschenk gemacht. Sie hat das nicht gefordert von ihm. Sie hat nicht gesagt, ich heirate nur, wenn das ein bisschen besser wird oder sowas. Sondern er hat sie beschenkt mit dem. Wie schön ist das? Es hat mich so gefreut und so gerührt, das zu sehen. Ah, und das ist die Einstellung. Hast du deine Frau, hast du deinen Mann schon einmal gefragt, was kann ich da jetzt Gutes tun? Was wünschst du dir? Womit kann ich dir eine Freude machen? Und das ist auch sehr verschieden. Ihr kennt das vielleicht von den 5 Sprachen der Liebe. Der eine wünscht sich Anerkennung und Lob, der andere sei Liebesherzenssprache ist das Geschenk, das er Geschenk kriegt. Oder für einen anderen ist es die gemeinsam verbrachte Zeit. Dann gibt es noch die zärtliche Berührung und das letzte ist dann Kommunikation. Nein, das 5. habe ich jetzt nicht. Ich kann es mal helfen. Aber lernt das voneinander. Was ist die Liebessprache, die dein Partner versteht? Damit deine Liebe auch ankommt. Ja, wenn ihm einer Frau auf Lateinisch sagt, dass ich sie liebe, dann wird es nicht ankommen. Man, vielleicht wird sie so meinen Blick sehen, was ich meine. Aber ihr wisst, was ich meine. Der eine bringt Geschenke und das, was, oder der Mann versorgt seine Frau mit allem, was sie braucht. Und was sie braucht, ist eigentlich, dass er Zeit hat für sie. Aber er arbeitet so viel, dass er keine Zeit hat für sie. So, hey, ihr kennt das alle. Man sieht das bei anderen immer viel mehr wie bei sich selber. Eigentlich ist es die Aufforderung, den Partner mit Gottes Augen zu sehen. Wenn du deinen Partner als eine Prinzessin, als einen Prinz siehst, dann siehst du ihn ja mit Gottes Augen, als geliebtes Gottes Kind. Und diese Annahme, und das ist das Geniale an der Ehe, diese Annahme und diese Wertschätzung, die gibt es rund um die Uhr. Verstehst? Wenn jemand Wertschätzung in der Arbeit hat, dann muss er aufstehen, in die Firma fahren, dort was schaffen und dann kriegt er Anerkennung. Aber der geliebte Ehepartner, wenn der in der Früh neben dir die Augen aufmacht und noch gar nichts getan hat für dich, einfach nur da ist, noch nicht einmal die Zähne geputzt hat oder ob einem gewissen Alter noch nicht die Zähne drin hat, was auch immer, und du schon sagen kannst, ich liebe dich oder ich freue mich, dass du da bist, dass du ein Geschenk in mein Leben bist. Das kann niemand anders. Dafür braucht uns Gott, dass wir unseren Partner so schätzen und ehren können. Niemand anders kann das machen und auch niemand anders soll das in dieser Form machen. Genau. ich weiß inzwischen, dass nicht immer alles so freiwillig und gegenseitig ist in den Ehen, die es gibt. Auch nicht in den Ehen, wo beide Christen sind. Und ich weiß, ich verschließe die Augen nicht vor der Realität, dass es auch Gewalt gibt und dass es auch Zwang in der Ehe gibt. Es gibt auch Vergewaltigung in der Ehe. Wenn das einer nicht will, dann ist es das. Können wir reden, wie wir wollen. Und dann ist es in keiner Weise diese Bibelstelle eine Berechtigung, etwas einzufordern. Das möchte ich ganz klar sagen. Es ist nicht der Freibrief zur Versklavung, sondern es ist die Aufforderung an uns zur gegenseitigen Hingabe. Und du kannst mit ein paar Fragen leicht nachdenken, wo du da innerlich stehst. Ja? Kannst du das sagen? Ich bin so froh, dass ich dir gehöre. Kannst du das sagen? Ich bin gern Gottes Geschenk für dich. Wenn mein Körper und mein ganzes Leben meiner Liebsten dienen soll, dann geht es da nicht nur um Sex. Dann ist auch meine Arbeitskraft damit gemeint. Dann ist meine Hilfe und Unterstützung damit gemeint. Dann ist mein Trost damit gemeint. Vielleicht braucht meine Frau jetzt eine Schulter zum Anlehnen. Aber es gibt auch die Gelegenheiten, wo der Mann vielleicht den Trost von der ehelichen Gemeinschaft braucht, wo der Frau nicht da noch ist. Auch da kann sie ihn beschenken. Wie viele Männer müssen Männchen machen, damit sie Mann sein dürfen? Wir können uns gegenseitig so viel schenken, wenn wir begreifen, dass wir Gottes Geschenk füreinander sind. Und diese gegenseitige Hingabe, die kann sich einschwingen. Das kann sich gegenseitig aufbauen und aufschaukeln, so wie die gegenseitigen Beschuldigungen und Verdächtigungen in einem Rosenkrieg sich aufschaukeln können und man zum Schluss gar nichts mehr Gutes annehmen kann vom Partner. Er kommt mit Blumen an, sie fetzt ihm ins Gesicht, weil er wieder irgendwas ausgefressen hat. So geht es auch in die andere Seite. Ist das auch möglich? Dass man, auch wenn jemand ein falsches Satz wählt oder gedankenlos ist und nicht die Rücksicht nimmt, die er eigentlich nehmen will, dass der Partner weiß, der hat mich so gern, der hat sicher nur sich vergriffen oder irgendwas, gar nicht annimmt, dass er schlechte Absicht dahinter sein kann. Ja? Und weil das so ist und so sein kann, und weil das Gottes Geschenk an es ist und sein Plan für die Ehe ist, sagt Gottes Wort auch ganz klar, dass wir nur an anderen Gläubigen heiraten sollen. Es ist eine logische Konsequenz aus dem. Im letzten Vers von unserem Kapitel, da wird da, glaube ich, der Jochen nächste Woche drauf eingehen, kurz oder auch nicht, wenn ich jetzt schon alles sage. Dort steht, von einer Witwe, der sie wieder heiraten soll, wenn sie möchte und kann. Sie ist dadurch, dass der Mann verstorben ist, ist sie frei, jeden zu heiraten, den sie möchte. Nur im Herrn soll es geschehen. Das heißt, Gott lässt uns diese Wahl des Ehepartners komplett, aber es soll ein gläubiger Ehepartner sein. Ich habe euch die zwei Verse auch hergeschrieben. Im 2. Korintherbrief 6, Vers 14 steht, geht nicht zusammen unter ein Joch mit Ungläubigen. Und ich glaube, das ist, wir sind gut beraten, wenn wir das auch auf die Ehe beziehen. Wenn du mit jemandem die Ehe eingehst, der nicht gläubig ist, dann ist das nicht mehr keine Gegenseitigkeit in diesem Belange, weil der andere hat den Blick gar nicht. Der ist vielleicht verliebt in die. Okay, aber den Blick, dass er Gottes Geschenk an die ist und dass du Gottes Geschenk an ihn bist, den hat der gar nicht. Der Partner kennt Gott nicht, der kann diese Sicht dann auch nicht kriegen. Und dann muss eure Beziehung auch in gewisser Weise an der Oberfläche bleiben, weil ihr habt auch nicht das gleiche Lebensziel. Ihr könnt euch zwar miteinander arrangieren und es gibt auch gute Ehen unter Menschen, die Jesus nicht kennen, aber diese Dimension, die Ewigkeitsdimension, die fällt ja komplett. Und wenn nur einer die einbringt, das ist sehr mühsam, wenn das auch nicht zurückkommt. Vielleicht haben das manche von euch auch erlebt. Und da müssen wir auch für unsere Kinder beten, natürlich, wenn sie aufwachsen. Es gibt Kulturen, wo die Eltern die Ehepartner für ihre Kinder aussuchen. Und ich habe das nie für gut und richtig gehalten und ich bin auch so erzogen, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann und ich bin eigentlich auch froh, dass es nicht so ist. Aber wenn du zuschaust, welche Partner deine Kinder wählen, dann ist das schon, und du weißt, wie wichtig das wäre, dass es ein gläubiger Partner ist, weil eben nur dann das wirklich auf Gegenseitigkeit ein gemeinsames Ziel da sein kann und diese Ewigkeitsdimension da ist, dann ist es schon, ja, du kannst dann eigentlich nur wirklich dafür beten. Und weil das so wichtig ist, gibt es auch noch kurz den dritten Punkt von der Predigt, auf den ich aber dann erst eingehen werde. Das Zweite, was er sagt in den Versen 10 und 11 ist, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und im letzten Teil sagt er dann das Umgekehrte für den Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Ja, das formuliert er da kürzer, aber im ganzen Kapitel sehen wir, dass es um beide da die gleiche Aussage geht. Und wenn er da sagt, ein Gebot vom Herrn, dann meint er damit, dann schwächt er jetzt nicht alles andere ab, was er sagt, dass das kein Gebot vom Herrn war, sondern meint er, dass das Jesus schon gesagt hat. Ich habe euch die Bibelstelle aufgeschrieben in Markus 10. Wo Jesus über die Ehe spricht. Die Verse 2 bis 12. So. Ich brauche da bessere Brüllen, glaube ich. Wenn ich in Matthäus umblätter. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Frau geschaffen. Und dann zitiert er da, darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein, daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das wird jetzt bei vielen Trauungen nicht mehr gesagt, gell? Ist mir das letzte Mal abgegangen. Und im Hause befragten ihn die Jünger deswegen nochmal und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begehen sie Ehebruch. Jesus redet da unter Bezugnahme auf die Schöpfung und auf die Schöpfungsordnung von einer unlösbaren Verbindung. Der Marco hat uns das so gut erzählt. Eine verlösbare Verbindung ist zum Beispiel eine Verschraubung. Wenn man die Verschraubung wieder aufmacht, dann sind die zwei Stücke, die verschraubt waren, unbeschädigt. Beim Holz haben sie ein kleines Loch, aber sonst dann ist es noch in Ordnung. Und die unlösbare Verbindung ist nicht eine, die nicht auseinandergeht. Aber sie macht was kaputt, wenn sie auseinandergeht. Ja, das ist jetzt eine Schweißung oder eine gute Verleimung. Wenn der Kurt da einen Leim einstreicht und dann einen Schraubzwinger drauf tut, dann reißt eher das Holz aus wie die Verleimung, wenn man es richtig macht. Gell? Das heißt, es geht schon auseinander, aber nur mal mit roher Gewalt und dann gibt es Verletzung. Genau. Und das scheint uns diese Forderung, dass wir uns nicht scheiden lassen sollen. Das scheint uns heute nicht zeitgemäß mehr. Aber ich muss euch sagen, das war auch damals nicht zeitgemäß. Ja? Die Juden haben ganz leichtfertig sich scheiden lassen. So leichtfertig, dass es sogar bei den Rabbis, die dann das alles erklärt haben, sogar eine Schule gegeben hat, die gesagt hat, sogar wenn die Frau ihr Essen nur anbrennt und dem Mann ein ungenießbares Essen vorstellt, ist das ein Scheidungsgrund. Ja. Man kann sich vorstellen, wenn das eine theologische Diskussion war, okay, sie haben darüber diskutiert, die einen waren dafür, die anderen dagegen. Aber wenn das der Punkt war, über den sie geredet haben, nachher kann man sich vorstellen, dass dort viel Scheidung war. Ja. Das heißt, auch wie Jesus das damals gesagt hat, war das damals auch nicht zeitgemäß. Und die Jünger sind eigentlich entsetzt drüber. Ja. Also bei unserem Text jetzt in Matthäus 10, da haben wir die Reaktion nicht. Aber in Matthäus 19 ist uns das überliefert, im Vers 19. Da sagen die Jünger nach dem Gespräch, Wo jetzt den falschen? Na, Matthäus 19, Vers 19 ist der Jüngling, gell? Ich muss mich verschrieben haben. Auf jeden Fall sagen die Jünger dort, ja, wenn das so ist, dann ist besser, man heiratet überhaupt nicht. Ja. Also es war auch in der damaligen Zeit eigentlich eine unerhörte Aussage. Aber es ist so. Und ob uns das jetzt passt oder nicht, Jesus sagt das da so. Tatsächlich. Und da geht es jetzt auch nicht nur um den Zettel, gell? Das heißt, du sollst nicht heiraten, aber du kannst zusammenleben. Das macht der Paulus da auch ganz klar in dem Text. Und deswegen ist der Spruch wirklich berechtigt, drum prüfe, wer sich ewig binde. Das ist ganz eine altmodische Aussage, aber wenn deine Ehe, die du eingehst, wirklich so eine unlösbare Beziehung ist und zur Bindung, dann sollst du die auf keinen Fall vorschnell eingehen. Der Kärntner Ansatz ist ja, schauen wir mal, dann sehen wir eh. Das will jetzt niemanden unterstellen. Aber ihr seht ja, dass es in dieser Sache auf keinen Fall so geht. Und warum ist das so? Warum ist Gott das so wichtig? Dass Jesus selber sagt, ihr sollt, es ist nur eine Notordnung, es ist nur eine Notlösung, wenn ihr euch scheidet. Warum sagt das Jesus so? Die Bibelleser wissen das vielleicht, ich habe euch eine Stelle dort zitiert. Die Ehe ist ein Bild für den neuen Bund, für den Bund Gottes mit uns. In Epheser 5 schreibt der Paulus das. Dort steht, ab Vers 31, deswegen wird ein Mensch, zitiert da wieder die Genesis, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Paulus vergleicht da die Ehe mit der Beziehung Jesus zu seiner Gemeinde. Und wenn das so ist, dann verstehen wir auch, dass im Alten Testament ganz oft Untreue mit Götzendienst gleichgesetzt wird. Ja? Wo Gott auch sagt, er liebt sein Volk, so wie eine Frau und Mann sich gegenseitig lieben. Und wenn das Volk Götzendienst treibt, wenn sie sich von Gott abwenden, dann ist das so wie Ehebruch. Da wird das auch ganz stark gleichgesetzt. Und wir können auch sicher sein, dass sich Satan über jede gescheiterte Ehe freut. Weil das stellt Gottes Treue und Liebe in Frage. Wenn das ein Vergleich ist für das, wie Gott mit uns lebt und wie er uns liebt, dann ist jede gescheiterte Ehe etwas, was für uns in Frage stellt. Was hat uns Gott dazu gesagt? Wie funktioniert das wirklich? Das sind schwierige Fragen, weil das führt ja zu Schmerz, zu Verletzung, zu Enttäuschung von den Kindern, reden wir jetzt gar nicht. Und wenn das in einer Gemeinde passiert, nachher noch viel mehr, wenn das Vorbilder betrifft, wenn das die Leitung betrifft, dann gibt es dann für alle anderen noch zusätzlich Schaden und Zerbruch. Das heißt, Satan freut sich wirklich drüber, wenn da etwas schief geht. Und für Gott ist das nicht etwas, was ihn freut. Ich möchte auf den letzten Punkt zu sprechen kommen und dann noch ein bisschen persönlicher drüber werden. In den Versen 12 bis 16 sehen wir eine Ausnahme von diesem Scheidungsverbot. Das ist ganz interessant. Da geht es um Beziehungen, wo einer von den zwei Partner gläubig wird. Ja? Es ist nicht eine Beziehung, die ein Gläubiger mit einem Ungläubigen eingegangen ist, weil das hat er ja vorher schon und an anderer Stelle gesagt, das soll gar nicht sein. Aber wenn jetzt in einer bestehenden Ehe ein Partner gläubig wird, dann gibt es den Fall, dass wenn der Ungläubige die Scheidung will, dann soll der Gläubige einwilligen. Und der hat da ganz interessante Gründe, wenn wir da schauen, warum er dort einwilligen soll. Ich lese vielleicht nochmal die Verse 12 bis 16. Den übrigen aber sage ich nicht daher, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, denn sonst wären eure Kinder unrein, nun sind sie aber heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder und die Schwester sind in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat Gott uns doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst, und was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Also was der Paulus da sagt, ist, wenn die dann zusammen bleiben, weil sie beide damit einverstanden sind, dann ist der Ungläubige durch den gläubigen Ehepartner sogar gesegnet und auch die Kinder sind sogar gesegnet. Und das ist doch ein großer Trost in so einer Situation, die ja sehr schwierig ist. Ich habe euch das vorher beschrieben, wenn einer ein Ewigkeitsziel hat und der andere nicht, wie schwer das dann auch zusammengehen kann. Und da haben viele Leute auch jahrelang gebetet und da wirklich Leid getragen. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden lassen will, dann sagt der Paulus, dann ist das erlaubt, weil einerseits sogar da, du weißt nicht, ob du deinen Partner bekehren kannst und zum Frieden hat Gott uns doch berufen. Das heißt, da sieht er eine Ausnahme. Das heißt, das gemeinsame Gläubigsein in der Ehe ist ihm so wichtig, dass er in dem Anfall diesen Unterschied macht. Und vielleicht sagst du jetzt, aber das ist ja bei mir ganz anders. Wovon redet der? Von Hingabe. Bei uns ist das eine Verhandlung. Bei uns ist es ein Interessensausgleich. Du mir das, ich dir das. Vielleicht ist es bei dir sogar ein Kampf, ein gegenseitiger. Ich hole mir, was ich brauche und möchte möglichst wenig davon aufgeben, weil ich werde nur ausgenutzt. Und vielleicht ist auch gar nichts mehr. Und ich habe vor kurzem gehört, wenn du das nicht erlebt hast, wenn du eine bösartige Scheidung nicht erlebt hast, dann kannst du Menschen gar nicht verstehen, die sowas durchmachen. Du brauchst gar nicht mitreden. Du hast dazu nichts zu sagen, weil du weißt gar nicht, was da los ist. Und ein Stück weit stimmt es. Bin aber dankbar dafür. Wir wissen, dass der Satan, Gottes Feind, alles Gute, was Gott uns schenkt, in den Dreck ziehen möchte, kaputt machen möchte, pervertieren möchte. So auch bei diesem Geschenk der Ehe. Und so oft gelingt es auch. Und so oft sind wir auch die würdigen Mithelfer. Ob das jetzt dann komplett auseinandergeht oder einfach nur dieses gegenseitige Vertrauen verkümmert und vertrocknet, das ist nicht Gottes Plan. Das ist der Feind, der uns da angreift und uns da erwischt an schwache Stellen. Sind deswegen Gottes Zusagen schon ungültig? Ist Gott deswegen unglaubwürdig, weil das nicht allen Menschen gelingt und weil der Satan uns öfter überredet? Sind das deswegen leere Versprechen? Nein, wir wollen als Gemeinde darum festhalten, dass Gott treu ist und dass sein Wort wahr ist. Das heißt, ich möchte das auch zusagen. Wenn du im Vertrauen auf Gott einen gläubigen Partner, nicht nur einen verliebten Partner, sondern einen gläubigen Partner geheiratet hast und ganz Ja zu ihm gesagt hast, dann ist der Gottes Geschenk an dich und du bist Gottes Geschenk an ihn. Gott will dir ja was Gutes tun. Er hängt dir mit dem Partner nicht einen Mühlstein um den Hals. Warum sollte er das tun? Er liebt uns ja. Und wenn andere ehrlich und voller Verbitterung von ihrem Scheidungskampf erzählen können, dann möchte ich auch genauso ehrlich und voller Begeisterung von dem großen Geschenk erzählen, das Gott mir und der Alex in unserer Ehe macht jeden Tag. Es ist nicht etwas, was wir verdient haben. Es ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Nur weil es Schatten gibt, ist das Licht deswegen eine Lüge? Nur weil das nicht gelingt immer, ist es deswegen ein leeres Versprechen von Gott? Nein, er ist treu. Er sagt uns das ja zu. Streckt euch aus nach dem. Mit deinem gläubigen Ehepartner macht Gott dir ein riesiges Geschenk. Und du bist auch selber eins für den Partner. Da gibt es natürlich viel zum Lernen. Gar keine Frage. wie kann ich, das ist die erste Frage, Gottes Geschenk für meinen Partner sein? Was braucht er? Was braucht sie überhaupt? Das muss man natürlich auserfinden. Wir sind ja nicht so gleich. Ich habe schon von den Liebessprachen gesprochen. Was kommt überhaupt an von dem? Da geht es um Lernen, da geht es um Veränderung, da geht es um Wachstum, da braucht es auch sicher immer wieder Vergebung und einen Neuanfang. Aber das Schöne ist, wenn man sich auf das einlässt, und das kann ich wirklich bezeugen, dann wächst man zusammen. Dann wächst man aufeinander zu. Man schwingt sich ein in eine Harmonie und in eine Ergänzung. Diese unlösbare Verbindung ist nicht nur, dass man schönen gemeinsamen Sex feiern kann, sondern das ist, dass sich die Persönlichkeiten zusammen entwickeln. Dass ich anders wäre dadurch, dass ich mit jemandem ganz anders wie mit der Alex so eng zusammen bin, dass sie auf mich abfärbt und ich auf sie, dass Gott mir von ihr Sachen sagt, die ich selber nie gesehen hätte, dass ich einen ehrlichen Blick auf mich kriege, auf meine Schwächen, aber auch auf meine Stärken, die ich selber gar nicht gesehen hätte. Wir sind in der Einheit mehr als einzeln. Vieles von dem, was ich heute kann und bin, ob es in der Arbeit ist oder da, das bin ich nur, weil wir zusammen sind, weil Gott mich durch meine Frau verändert hat, weil ich durch sie gelernt habe und von ihr aufgebaut und ermutigt und unterstützt werde. Wenn sie nicht hinter mir stehen würde, könnt ihr jetzt da herum nicht stehen und über Ehe reden. Wenn das alles jetzt erfunden wäre, dann müsstet ihr jetzt Angst haben, dass sie jetzt aufsteht und erzählt, wie es wirklich ist. Ich habe diese Freiheit nur, weil Gott uns zusammengestellt hat und weil wir als Einheit mehr sind als wie zwei einzelne Menschen. Und das ist das, was Paulus vielleicht auch mit dem Geheimnis meint zwischen Jesus und der Gemeinde. Dass es wirklich eine gegenseitige Veränderung wird es nicht so sein, dass wir Jesus verändern, aber er uns verändert auf jeden Fall. Es tut nicht ganz so gleichberechtigt. Aber sind wir dankbar dafür, weil Jesus ist vollkommen und gut. Und deswegen hasst Gott die Scheidung und sagt, das ist nur eine Notregel. Aber eins darf man nicht außer Acht lassen. Er liebt Gescheiterte. Jesus liebt Gescheiterte. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist überhaupt nicht so, dass man mit einem Scheitern da nicht zu Jesus kommen kann. Jesus sagt, lasst euch nicht scheiden. Er hasst die Scheidung, aber er liebt Gescheiterte. Und weil, ganz zum Schluss, möchte ich noch ein Gesamtbild in drei Sätzen sagen. Wenn ihr genau nachgedacht habt, ich habe euch keinen Appell zum Handeln gegeben. Ich habe nicht gesagt, sagt es dreimal am Tag, ich liebe dich. Oder macht es das und macht es das. Mein Appell ist gegangen an eine neue Sichtweise. Seht euren Partner und seht euch selber auf einen neuen Ort. Wenn euch das mit Gottes Gnade gelingt, dass ihr glaubt und seht, dass ihr ein Geschenk seid für euren Partner. Und dass ihr glaubt und seht, dass euer Partner ein Geschenk ist für euch, dass ihr nicht einfordert, sondern dass euch geschenkt ist, dann werden sich eure Wünsche verändern. Dann werden euch andere Sachen wichtig werden. Dann wird sich euer Denken verändern. Dann wird euer Handeln anders werden. Und dann werden eure Gefühle auch anders werden. Aber das ist eine Folge aus dieser Sicht, dieser Umwandlung des Herzens, die Gott uns schenken kann. Und das ist Gottes Plan. Es ist für mich keine Arbeit und keine Mühe, eine Frau zu lieben. Es ist für mich keine Lust, mir ständig Sachen zu überlegen, die ihr Freude machen, das immer wieder zu fragen. Es ist für mich kein Block. Es ist möglich, ich richte nicht dauernd Appelle an mich und an sie. Das Einzige, was ich euch da mitgeben möchte, ist, seht es auf einen neuen Ort. Bittet Gott um diesen Blick, den Blick, den er hat auf den Partner, den Blick, den er hat auf die. Und er handeln, eure Wünsche und eure Gefühle werden aus dem folgen. Wenn es da jetzt einen Appell gibt, dann ist es der Appell, dass wir mit Gottes Augen sehen. Amen.